Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. In der Zwischenzeit sind wir Mitte 2024 angekommen. Heute ist nämlich Freitag, der 28. Juni. Mein Gast heute Morgen im 5a-Podcast ist der Pascal Sieber. Der Pascal Sieber ist Gründer und Verwaltungsratspräsident von seinem eigenen Unternehmensberatungsunternehmen Sieber und Partners in Bern. Sieber und Partners beraten sowohl Privatunternehmen wie öffentliche Institutionen, aber auch IT- und Softwareunternehmen, und das macht es vor allem eben für uns interessant, im Bereich von der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist mittlerweile 24 Jahre alt, ist nämlich am 7. Juli 2000 gegründet worden, also haben bald euch das 24. Jubiläum und zählt heute ein Beraterteam von 40 Mitarbeitenden. Der Pascal Sieber ist nicht nur Inhaber von seinem eigenen Unternehmen, er ist vor allem auch anerkannter Experte von der Schweizer ICT-Szene. Darum werde ich mit ihm heute nicht ausschließlich nur über seine Firma reden, sondern auch ein bisschen über Trends und Entwicklungen in unserem Markt und in unserer Branche. Guten Morgen, Pascal. Ich freue mich außerordentlich, dich heute in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Ja, guten Morgen. Danke vielmals für die Einführung. Ich bin 55 Jahre alt, beschäftige mich fast das ganze Leben mit Wirtschaftsinformatik. Die kritische Zeit, die man als Jugendlicher hat, wo man sich mit der Berufswahl muss befassen, ist bei mir sehr einfach abgelaufen. Da ist ein Unternehmer zu uns in die Schulklasse gekommen, in der Mittelschule, und hat gefragt, wer will lernen programmieren. Und dann habe ich die Hand aufgehebt und habe dann gelernt, Cobol programmieren, und habe für die heutige Landi einfache Programme geschrieben und relativ schnell gemerkt, dass die Vertiefung in der Technologie interessant ist, dass ich aber als Programmierer nicht so stark bin wie als der, der herausfindet, was es denn zu programmieren gibt, und habe mich dann entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und bin darum über Lausanne auf Bern gekommen und habe dort in den 90er Jahren das Glück gehabt, im Internet-Hype mein Studium und meine Dissertation können zu machen. Ich habe mich am Schluss mit der Frage befasst, was der Zusammenhang zwischen dem Internet, der Strategie und Organisation von Unternehmungen ist. Heute reden wir von digitaler Transformation, wenn wir das Phänomen beschreiben wollen. Ja. Und ja, so bin ich an den Ort hergekommen, auf Bern, weil da hat es den Professor Griese gegeben. Da stand es mal der Einzige gewesen, der das gelehrt hat. Okay. Ich hatte dort eine Familie und bin jetzt dort etabliert als Bewohner.
Absolut, ja, habe ich ja gesagt, definitiv. Ja. Genau. Ist das auch das Thema von deiner DIS gewesen, so digitale Transformation? Mhm. Hat wahrscheinlich nicht so geheissen, aber halt mit dem damaligen Wording.
Genau, das hat geheissen, der Einfluss vom Internet, von der Kommerzialisierung vom Internet auf Strategie und Organisation von Unternehmungen. Okay. Und ich habe das auch am Beispiel von der Softwarefirmen habe ich das erläutert und beschrieben. Ja. Mhm.
Und wie richtig bist du dort gelegen damals? Weißt du das noch?
Also, dann mal haben etwa 15-20% der Schweizer Geschäftsleitungen die Informatik als Ressource betrachtet, die ihnen hilft, ihr Geschäft zu entwickeln. Und darum haben sie es auch ernst genommen in der Geschäftsleitung. Mhm. Und heute sind es eher 100%. Eher, ja. Wie sehr, dass sie es ernst nehmen, ist noch ein bisschen unterschiedlich, aber Es sind eher 100% und von dem her ist eigentlich die Idee, ich wollte die Wirtschaftsinformatik zum Beruf machen, ist eine gute Entscheidung gewesen. Also ich habe immer noch Freude an dem und ich denke, das ist, ja, das ist kontinuierlich, wird das wichtiger und interessanter.
Ich habe gesehen, im Lebenslauf, du bist im Prinzip gerade nach der Uni in die Selbstständigkeit gestartet und hast die Cyber und Partners gegründet. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Ich habe eigentlich auch noch eine wissenschaftliche Karriere im Auge gehabt.
Ah, okay.
Und dann habe ich aber im 1999 entschieden, dass dass ich lieber näher an die Praxis will. Ich bin dann schon mein Alltag hat dann schon daraus bestanden, eigentlich mit Unternehmungen über ihre Strategie zu reden. Betriebswirtschaftliche Forschung ist ja vor allem schauen, was läuft in der Praxis und dann
Empirie, oder?
Also ja, das dann konsolidieren und zusammenfassen und schauen, kann man da ein Konzept daraus machen, wo andere da können lernen von denen, die es schon probiert haben, oder? Und dann hat mir das zunehmend irgendwie mehr Freude gemacht, dann gerade dort zu bleiben und nicht wieder zurückzugehen in die Bibliothek.
Ja, ja, okay. Hast du das bereut einmal, dass die wissenschaftliche Karriere hast du lassen?
Nein, im Gegenteil, oder? Ich habe dann sogar aufgehört, Lehre machen. Weil mit zunehmender Praxiserfahrung ist mir eigentlich immer mehr aufgefallen, was ich da für Sachen erzähle, die gar nicht so relevant sind in der Lehre, oder? Und jetzt so nach gut.
Und umgekehrt 20. vermutlich auch, oder, Pascal? Das passiert sicher auch umgekehrt,
da oder? Genau. Also, ich bin jetzt wieder ein bisschen zurück, so nach 20 Jahren mache ich Studienleitung für eine Weiterbildung an der Uni Bern. Und das macht jetzt viel mehr Freude, weil ich quasi aus der Praxiserfahrung kann schöpfen, oder?
Ja.
Und das Umgekehrte stimmt auch, oder? Also die Naivität, oder? Wenn ich dann zum Glück hatte, um das zu riskieren, einfach mal im Markt zu rennen und zu glauben, dass ich schon weiss, wie es geht, oder? Die hat es schon gebraucht, um dann zu starten.
Und ich habe also Naivität ist wahrscheinlich das eine. Das andere ist, wenn ich mich so ein bisschen in die Zeit zurückerinnere, ich habe meine berufliche Karriere vielleicht etwa 10 Jahre früher wie du gestartet, aber ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern. Und du hast vorher auch selber gesagt, 15 bis 20% von den Unternehmen ist das Thema eigentlich relevant gewesen. Hast du keine Angst gehabt, dass es gar keinen Markt gibt, vielleicht für das, was du willst, dort anbieten?
Tatsächlich Angst hat die Entscheidung überhaupt nicht geprägt, sondern die Euphorie zum können in den Beruf, anfangen auszuüben. Und wir haben, manchmal habe ich jedes Jahr mit meinem Team zusammen ein Buch geschrieben mit Fallbeispielen aus dem E-Commerce und dem E-Business, manchmal hat man das so genannt. Und eigentlich so quasi gesagt, hey, ich habe bewiesen, dass das praxisrelevant ist, was wir da machen, oder? Und das hat nichts mit Angst zu tun gehabt. Es hat schon manchmal so Momente gegeben, oder? Irgendwie mit dem Laptop auf den Knien im Zug am Morgen früh. Habe ich dann schon gedacht, so, jetzt darf aber nicht viel passieren, wenn man jetzt noch den Computer abstürzt oder so, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Lohn zahlen Ende Monat, aber.
Das ist ja dort öfters passiert, dass der Computer abgestürzt ist wie heute.
Ja,
oder?
Und die Internetverbindung ist
das auch,
eigentlich nicht existent gewesen, oder? Zwischen Zürich und Bern im Zug, aber.
Ja. Was ist denn so deine Vision gewesen, wo du die Cyber und Partners aus der Taufe gehoben hast? Wo hast du herwollen mit dem Konstrukt?
Also ich habe wirklich ehrlich immer gefunden, wenn ich etwas beitragen kann dazu, dass wir da an diesem Standort in Mitteleuropa, in der Schweiz, mit dieser Industriestruktur, die wir da haben, mit dem hohen Ausbildungsstand, wenn wir da in der Driver Seat bleiben können, bei der Gestaltung von dieser Transformation, wo also, ich meine, unbestritten, dann für jeden offensichtlich gewesen ist, dass die auf uns zukommt, dann mache ich etwas Sinnvolles. Und dann die Wirtschaftsinformatik zum Beruf machen, mir selber, meinem Team, den Leuten, den Managerinnen und Manager helfen, nicht das Opfer zu sein von dem Wandel, sondern da im Driver Seat zu bleiben, das ist meine Motivation. Heute noch.
Okay. Und würdest du sagen, dass wir da in der Schweiz auf gutem Kurs sind, wenn du jetzt gerade den Begriff Driver Seat verwendest?
Es gibt in der Schweiz ganz viele wunderbare Technologien, die da entstanden sind, auch Geschäftsideen, die da entstanden sind, die dann in einem Kontext, wo meistens viel globaler ist, umgesetzt wird. Wir haben wenig Firmen in der Schweiz, die dank neuer Technologien es geschafft haben, neue Geschäftsfelder, neue Märkte zu erobern und global eigentlich erfolgreich zu sein. Mhm. Direkt, aber indirekt schon. Also, wenn du denkst, oder wie die Scanning-Technologien, die heute im Handy sind, die 3D-Scanning ermöglichen, so Sachen kommen von der ETH, oder? Mhm. Und dann manchmal sind wir da ein bisschen zurückhaltend im ein bisschen bescheiden in der Schweiz. Ich glaube, die Schweiz ist ein starker Standort, was die Entwicklung von Technologien und auch das Inszenieren von Technologien betrifft. Aber nicht so stark wie jetzt die USA im nachher globale neue Firmen erfolgreich zu machen. Ja.
Also würde ich sagen, so im technologischen Bereich, dort sind wir durchaus im Driver-Seat.
Und das hat auch immer etwas mit Business zu tun, oder? Also das ist nicht nur Solutions looking for problems, überhaupt nicht, sondern es ist marktorientiert und schlau. Es ist einfach, manchmal steht halt nicht Schweiz drauf, aber es ist Schweiz drin.
Okay. Hast du dich können träumen, dort, wo du gegründet hast, 2000, dass du 24 Jahre später eine Beratungsfirma hast mit rund 40 Leuten?
Ja, das ist gut. Ich habe natürlich davon geträumt, dass es 400 sind, oder?
Okay, gut. Also du bist eigentlich in dem Fall kläglich gescheitert.
Das kann man so sehen. Und nicht gescheitert heisst für mich, eigentlich habe ich das erreicht, was ich mir immer gewünscht habe. Wir sind eine Familie mit 4 Generationen, die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer. Mhm. Morgen treffen wir uns mit Softwarefirmen, die on the edge of technology sind, über den Mittag mit einer Baufirma, am Nachmittag mit einer Verwaltung und dann auch mit dem NGO. Oder? Also, das ist in dem Sinn erfolgreich, es ist immer rentabel gewesen. Es hat Höhen und Tiefen gegeben, persönlich und im Team und so, aber es sind nicht 400 und das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen falsche Vorstellung gewesen, so eine Boutique mit die Größe aufzubauen ist
vielleicht gar nicht klein und fein, würde man sagen, oder?
Ja.
Würde ich meinen, ja. Sind ihr denn primär in der Schweiz, also sind euch Kunden primär in der Schweiz? Also sind ihr wirklich sehr auf Schweiz konzentriert?
Wir sagen, wir arbeiten für Firmen, die in der Schweiz entscheiden.
Ja.
Das sind einerseits kleine und grosse Firmen, die den Schweizer Markt bedienen, aber es sind zu gut 50% sind es Firmen, die international tätig sind. Wir arbeiten nicht so, für Global Players machen wir einzelne Aktivitäten, aber dort machen wir nicht umfassende Strategien und Umsetzungen. Also für Nestle und so. Das ist nicht so unser Markt. Es sind eher so die Hidden Champions, die international tätigen KMU.
Könntest du vielleicht einmal ein bisschen ausführen und erläutern, was ihr tatsächlich macht bei Cyber & Partners? Was ist euch ein Angebot? Wie sieht so ein Projekt aus, damit wir mal so ein bisschen ein konkretes Bild bekommen davon?
Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum Kunden zu uns kommen. Der eine ist, sie haben ein konkretes Problem. Da ist irgendeine ERP-Lösung, die nicht mehr das macht, was sie sollte. Und dann reden wir darüber, wie gehen wir jetzt da weiter vor, tun wir die ersetzen, tut man sie weiterentwickeln. Und wir gehen dann immer eigentlich in die Frage, was haben wir denn eigentlich vor, unternehmerisch? Was wissen wir schon, was wissen wir noch nicht? Und dann tun wir das immer aus der Perspektive von der Weiterentwicklung, vom Angebot von der Firma oder von der Verwaltung oder vom NGO anschauen. Aus der Prozesssicht, aus der Informatiksicht und nachher tun wir Lösungskonzepte entwickeln und die dann in die Umsetzung begleiten. Der zweite Grund ist, es kommt jemand und sagt, ich habe gehört, da kommt uns auf etwas auf uns zu, im Zusammenhang mit dieser digitalen Transformation, aber wir haben noch nicht so richtig verstanden, was das für uns bedeutet. Jetzt gerade im Moment Artificial Intelligence, was heisst das für uns? Und dann hat eigentlich der Kunde gar kein konkretes Anliegen, sondern er will verstehen, was das für ihn bedeutet. Und dann fangen wir eigentlich an mit Bewusstseinsbildung, schauen, was geht ab in dieser Branche, in dem Technologiefeld, wo die Firma tätig ist. Und dann machen wir eigentlich genau das Gleiche. Dann geht es nachher wiederum darum zu schauen, wie können wir jetzt die Gedanken nutzen, um die Firma weiterentwickeln. Was bedeutet das für Prozesse? Was bedeutet das für die Entwicklung von der Informatik? machen Lösungskonzepte und führen sie dann in die Umsetzung.
Okay, das geht ein bisschen auf Geschäftsmodellebene, oder?
Das hat meistens etwas zu tun mit Geschäftsmodell. Nicht immer gerade mit einer totalen Revolution, sondern ja, wenn du jetzt so zum Beispiel an die Industriefirmen denkst, an die Maschinenbauer, da hast du Margendruck, oder? Und dann denken die, ja, jetzt müssen wir halt Services aufbauen, die zum Teil digital sind. Und dann ist die Frage, wie kommerzialisiere ich die Services? Mhm. Du tust also das Geschäftsmodell erweitern.
Genau.
Und ganz selten haben wir den Fall, wo das Geschäftsmodell gänzlich verändert wird, wo du also von einem Stückpreis-Geschäftsmodell in ein Service-Geschäftsmodell gänzlich wechselst. Mhm. Das ist eigentlich immer eine Ergänzung und eine schrittweise Ablösung. Mhm.
Da ist ein gewisser, wie soll ich sagen, Widerstand oder Vorsicht zumindest in dieser Richtung, oder? Spürbar.
Ja, es ist auch zu Recht, oder? Ich meine, man redet von dieser zweihändigen Führung. Mhm. Schritt für Schritt können wir das auch so umsetzen mit unseren Kunden. Es ist immer beides wichtig. Den Erfolg bewahren, das, was funktioniert, bewahren und das Neue trotzdem ausprobieren, entdecken und dann Schritt für Schritt einen Wandel einzuleiten. Wir arbeiten fast ausschließlich für Firmen, die aus der Industrie kommen, aus dem Industriezeitalter kommen und ins Informationszeitalter sich wandeln. Nicht für Digital-Born Companies, und die dürfen nicht jetzt einfach alles abbrechen, was sie erfolgreich gemacht hat. Es ist das Risiko zu gross. Also du musst immer beides ist gleich wichtig.
Bei mir heisst das, Zukunft hat Herkunft. Oder? Also es ist genau das, was du jetzt wunderbar beschreibst. Ja. Ja, auch meine Erfahrung zeigt, von 100 Fällen gibt es einen, der vielleicht einmal auf die Idee kommt, eine Revolution anzuzetteln. Ja. Und bei allen anderen geht es eher um einen evolutionären Prozess. Ja.
Dann ist es einfach, einer der Beiträge, den wir leisten können, ist, dass dann, wenn es mal auf der einen Seite ein bisschen schlechter geht, nachdem die Entscheidung getroffen ist, oder auf der anderen Seite, dass man nicht gerade Nerven verliert, oder? Du musst einfach dranbleiben. Ich kann schon mal sagen, jetzt tun wir das Budget nicht noch verdoppeln, sondern behalten es jetzt mal oder tun es jetzt noch ein bisschen reduzieren. Aber du darfst nicht aufhören, oder? Du musst immer beides machen.
Du musst durchhalten bis zum Schluss, oder? Ist nicht oft so, dass die das Gefühl haben, wenn nicht gerade sofort der grosse Erfolg kommt, oder wenn dann halt mal so ein Durchhänger, ein längerer da ist, dass dann der Mut ein bisschen, dass man ein bisschen Mut zusprechen.
Weißt du, ich habe das im E-Commerce erlebt. Ich bin dann im Verwaltungsrat von Buch.ch gewesen, zwischen 2001 und knapp 2010, oder? Und das ist eigentlich die dunkle Phase gewesen, dann, wo alle die Nerven verloren haben, oder ganz viele die Nerven verloren haben. Und in dieser Zeit haben wir so viel Marktanteil gewonnen, dass, wenn du dann wieder auftauchst aus dem Nebel, oder? Dann haben also ein paar, inklusive der, OL Füssli, der heute den Namen trägt von deren Aktivität, oder? Einfach müssen sagen, sorry, wir haben es jetzt verschlafen, oder? Yeah. Also du musst wirklich durchheben. Und Schritt für Schritt mit dem Markt gehen und dann kannst du erfolgreich sein. Ja.
Das klingt total geerdet, Pascal. Also ich habe nicht den Eindruck, Cyber und Partner ist ein Mode-Hype, Digital Transformation Consulting Company, sondern total geerdet.
Weißt du, das ist etwas, wo ich manchmal Freude hat daran und manchmal denke ich, hey, normal, oder andere reiten die Welle viel, viel besser wie mir, die da kommen. Ja. Aber so über die
ein ganze... Thema ist schon ein bisschen angesprochen jetzt mit AI, oder? Das können wir vielleicht noch reden darüber, ja.
Aber über die ganzen 24 Jahre, wenn jemand fragt, du, geht's euch auch, habt ihr auch Auftragslage schlecht, gell? Es ist jetzt recht schlechte Stimmung und so, dann muss ich sagen, du, wir haben eigentlich, wenn es gut geht in der Wirtschaft, dann haben wir Projekte, weil es gut geht, und wenn es schlecht geht, schauen die Leute genauer her und dann kommen sie eher zu uns als zu denen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben oder ein bisschen weniger wissenschaftsbasierten Ansatz haben. Und so haben wir eigentlich eine gute Konstanz. Es ist kein exponentielles Wachstum, sondern es ist einfach eine gute Konstanz. Vielleicht genau wegen dem, oder?
Ja, das ist sehr gut möglich. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ihr beratet Unternehmen, habe ich gesagt, oder hast du selber auch beschrieben, jetzt die Industrie, aber sicher auch andere Branchen, selbstverständlich. Ihr beratet aber auch die Anbieterseiten, oder? Gerade vor allem so primär im Softwarebereich. Was machen ihr dort genau?
Du, so hat das angefangen, gell? In dieser Hype-Zeit sind so Microsoft, IBM, EDS, dann mal noch Sun Microsystems und so auf mich zugekommen und haben eigentlich wollen verstehen, was da abgeht am Markt. Und das machen wir heute noch, eigentlich verstehen, was so einen Hype wie das AI-Thema jetzt bedeutet für die Anbieter. Das sind mittlerweile sind das auch einfach kleinere Firmen, die in der Schweizer Softwareindustrie tätig sind. Dann helfen wir eigentlich, wir sagen dem strategische Marktforschung, denen helfen wir zu verstehen, was auf sie zukommt, wie sie sich parat machen können für die nächsten 10 Jahre. Ich sage mal, wenn du jetzt eine Strategie entwickeln willst, dann haben wir Leute, die mit Information, mit Know-how, mit Erfahrung, mit Daten können mithelfen. Wir sind nicht so der Verfahrensberater, weißt du, der ein gutes Strategieentwicklungsverfahren hat, nur, aber eigentlich vom Inhalt dann, den musst du dann selber bringen, oder?
Gut,
ja. Ja, das ist wichtig, oder? Dass du ein gutes Verfahren hast.
Ja.
Und unser Verfahren ist so einfach anständig, aber jetzt nicht irgendwie, dort differenzieren wir uns nicht, oder? Und dann schaffen wir auch gern mit Strategieentwicklern zusammen, wo eigentlich das Verfahrens-Know-how eher haben. Und dann können wir helfen, mit Inhalt Strategien zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Ja.
Und dann das heisst, die machen jetzt IT-Anbieter in der Schweiz unter anderem auch fit, ja, technologisch fit für die Zukunft. Jetzt nicht Verdacht für die Gegenwart, sondern eher für die Zukunft.
Ja, genau.
Jetzt haben wir gerade das Thema AI, haben wir jetzt schon 2-3 Mal angesprochen. Was würdest du einem Schweizer Softwareunternehmen heute raten zum Thema AI?
Interessanterweise machen jedes Jahr so eine Studie, die heißt Swiss Software Industry Survey. Hat jedes Jahr ein Spezialthema. Das Jahr geht es um die Frage, wie wird Artificial Intelligence im Softwareentwicklungsprozess eingesetzt? Es ist keine Frage, dass man sich in allen Branchen und auch in der Schweizer Softwareindustrie soll damit mit der Frage auseinandersetzen, was können wir mit dem Thema anfangen? Was hilft uns, das Machine Learning, das Artificial Intelligence Thema zum produktiver werden? Weil wir haben in der Schweiz natürlich ein Produktivitätsthema, weil wir sehr hohe Löhne haben. Und wenn wir es so machen wollen wie die Maschinenindustrie, was immer wieder geschafft hat, durch Produktivitätsfortschritte die höheren Preise können zu rechtfertigen, oder die höheren Lohnkosten können zu rechtfertigen, dann sollte man das jetzt auch in der Softwareindustrie schaffen. Und da muss ich sagen, wenn man so in die letzten 30 Jahre schaut, ist da schon recht wenig passiert. Die Softwareentwicklung findet plus minus auf diesen Entwicklungsumgebungen statt, die von den grossen Firmen kommt. Und vom Verfahren her ist da nicht viel Innovation passiert.
Da erwartest du, da erwartest du, oder siehst du auch, dass die Notwendigkeit besteht, dass man die, ja, sag ich mal, optimiert weiter?
Jetzt denke ich, hätte man eine Chance, da zu zeigen, dass man die Softwareentwicklung globalisiert sich jetzt. Wir müssen lernen, herauszufinden, was machen wir in welcher Region. Oder? Wir können nicht auf das Gleiche in Indien machen oder in Bangladesch, wie wir in Zürich machen. Wir müssen anfangen darüber nachdenken, wie tun wir die Wertschöpfungskette global aufstellen, dass wir können, produktiv bleiben und Wettbewerbsvorteil haben in der Schweiz. Ja.
So vage erkenne ich da eine recht grosse Herausforderung, die vor diesen Unternehmen steht.
Ja, ich denke schon. Also, auf der einen Seite, hast du ja immer die Abwägung, die mir geht's mehr Richtung Individualsoftware oder braucht's das gar nicht mehr? Haben wir auf der Basis von den grossen Plattformen eigentlich alles nur noch auf der Basis von Standardsoftware? Es passiert im Moment ja beides. Respektive seit ich mich damit befasse, seit 30 Jahren passiert beides. Man wird produktiver im Individualsoftware entwickeln. Hat aber auch immer bessere Ausgangslagen mit diesen Plattformen, so dass sich das wie beides aufhebt. Und für eine Firma, die in diesem Markt tätig ist, die muss sich entscheiden, mit welchen Technologien gehe ich im Markt. Tue ich mich auf eine oder mehrere Plattformen einlassen? Habe ich eine reine Microsoft-Strategie oder habe ich eine Mehrtechnologie-Strategie? wie viel Individualsoftware mache ich, wie viel Standardsoftware tue ich implementieren, lade ich mich wirklich auf Individualsoftware-Projekte ein. Ich meine, aus der Verwaltung kennen wir ganz viele Projekte, die also kläglich gescheitert sind in der, ja, in der Individualsoftware-Entwicklung. Und genauso viel gibt es auch in der Privatwirtschaft. Die sind einfach nicht so an die grosse Glocke
gehängt. Die sind nicht so publik, ja.
Oder? Mhm. Und darum ist schon sehr, sehr fraglich, oder? Was da für eine Zukunft auf die Firmen zukommt, die vor allem Individualsoftware entwickeln. Ja.
Mhm. Also, sieht vor allem bei denen grosses Thema. Die anderen haben das Produkt, oder? Die verkaufen primär ihr Produkt.
Und dort ist im Moment natürlich wahrscheinlich die schnellste Beschleunigungsphase, die wir je werden erleben in dem Zyklus, in dem Technologiezyklus Informations- und Kommunikationstechnologien. So ungefähr 2060 fängt es dann an abflachen und dann haben wir dann nicht mehr die Wachstumsintensität, die wir jetzt haben. Mhm. Und dann wird es dann ein bisschen ruhiger. Oder?
Mhm. Ja, okay. Jetzt will ihr eben quasi in beiden Welten ein bisschen unterwegs sind. Also ihr seid auf der Nachfragerseite unterwegs und ihr seid auf der Anbieterseite unterwegs. Was ist so deine Erfahrung jetzt? Wie hat sich so der Match zwischen Erwartungshaltung auf der einen Seite und Erwartungshaltung auf der anderen Seite, wie hat sich der so entwickelt in den letzten jetzt 24 Jahren, wo du deine Beratung betreibst?
Ja, ein bisschen fatalistisch ausgedrückt, oder? Die Menge von Projekten und Software, die entwickelt und eingeführt wird, ist schneller gestiegen als Verständnis, wie man das macht.
Okay,
das heisst,
gut.
Das heisst, du hast schneller, also es lernen immer mehr Leute, diese Prozesse gut zu führen, Projekte zu machen, die auch machbar sind und nicht nur wünschenswert.
Ja.
Aber es gibt so viele neue Projekte und so viele neue Leute, die wieder involviert sind, dass quasi die durchschnittliche Unwissenheit oder nicht besser wird. Ich finde, das ist wirklich eines von den Problemen, die wir haben, oder? Eine von den Herausforderungen, wenn ich irgendwo in einer Top-Führung bin, also im Verwaltungsrat oder in der Geschäftsleitung und so, und wirklich die Gesamtverantwortung habe, dann stellt sich für mich eigentlich nur eine Frage. Schaffen wir das jetzt? Und was schaffen wir jetzt? Was können wir uns leisten? Nicht finanziell, was können wir uns leisten, um in Angriff zu nehmen? Es ist so einfach zu sagen, das brauchen wir auch noch und das brauchen wir auch noch. Und du kannst es auch immer irgendwie finanzieren, oder? Aber du kannst es nachher nicht umsetzen.
Du bringst es nicht auf den Boden,
oder? Einerseits, weil einfach, also so, ich habe gerade jetzt mit einer Verwaltung zu tun, wo das Gefühl hat, sie können ein Projekt vom Stapel lassen, wo wahrscheinlich etwa 10 bis 15 Leute von der Entwicklerseite, vom Lieferant her, werden daran arbeiten. Und die haben das Gefühl, sie können das steuern, indem sie einen Vertrag machen, wo drin steht, was die zu tun haben, oder? Und es geht einfach nicht. Es ist eine Dienstleistung. Du musst Führungskapazität haben, du musst wissen, was du willst. Du musst jeden Tag können Nein sagen, wenn Begehrlichkeiten von deinen Expertinnen und Experten aufkommen, von deinen Fachleuten, die zu Recht, oder? Natürlich tausend Ideen haben, ne? Aber du musst schauen, dass du das im Zaum haltest, sonst fliegt dir das um die Ohren. Und bei so einer Unkenntnis darüber, wie man so ein Projekt führt, oder? Ich hatte jetzt Software wird eingekauft wie ein Büromöbel, oder?
Ja.
Ich mache eine Spezifikation, sage so hoch, so breit, so tief, die Farbe bestellen, liefern, testen, stimmt, merci vielmal. Das funktioniert nicht in der Softwareindustrie. Software reift beim Kunden, das heisst 80% von der Kosten hast, wenn du mit dem Projekt fertig bist und nicht, wenn es angefangen hat. Und du musst das führen jeden Tag. Und die Fähigkeit, oder, die ist einfach nicht so weit verbreitet. Ja.
Aber wieso ist das so, Pascal? Also ich meine, da wo du jetzt schilderst, ist ja sicher keine neue Erkenntnis. Die kennt man, das weiss man schon seit Jahrzehnten, dass das so ist, oder?
Das ist ein systemisches Gut und bei allen systemischen Göttern ist das so, oder? Das ist nicht nur bei der Software so. Weil es einfach reizvoll ist, oder? Zu sagen, hey, wir wollen zuvorderst mit dabei sein. Und so. Es ist auch reizvoll, ist, so Projekte zu machen. Ich frage dann manchmal, wenn ich so Projektideen sehe, frage ich so das Team, wer von euch hat so etwas schon mal gemacht? Und wenn dann 9 von 10 sagen, nein, das erste Mal, oder? Dann hörst du genau, das ist einfach cool, okay. Das wird man machen, aber ist natürlich auch ein Warnsignal, um dann zu sagen, ja, okay, wenn man so mal ein bisschen langsamer angeht, um zuerst zu lernen, bevor man die ganze Wette eingehen, ja.
Vielleicht das noch ein bisschen konkreter auf den Boden zu bringen. Hast du den Eindruck, dass sich das Verhältnis zwischen dem, was Softwarehersteller in der Schweiz machen und dem, was die Kunden eigentlich haben wollen und sich vorgestellt haben, spezifiziert haben, wo sie auch Erwartungen haben im Kopf, dass der Match gut ist? Also jetzt mal unabhängig vom Projektablauf, wie du gerade beschrieben hast, sondern einfach vom Ergebnis her.
Der Match ist nicht gut. Das sind wir wirklich, glaube ich, alle noch wahnsinnig am Lernen. Ich habe mal einen Geschäftsführer von einer mittelgroßen Firma gehabt, der gesagt hat, egal was ich einkaufe, ich komme immer das über, was ich will, außer bei Software, da komme ich nie das über, was ich will.
Weiss er denn auch genau, was er will? Dort fährt es ja an, vermutlich.
Das ist ein super guter Punkt, oder? Nein, die Vorstellung, was kann man alles und was kann man nicht, die ist nicht so einfach zu finden. Und ich würde mal so sagen, so Mitte 90er hat es wie so eine Art einen Wechsel gegeben in den Fähigkeiten von der Informatik- und Telekommunikationshersteller. Bis dann, also ich habe in den 80er Jahren selber die Programme geschrieben da für die heutige Landi, oder? Und das ist so einfach gewesen. Das ist einfach, da hat man Prozess digitalisiert, wo völlig einfach und klar gewesen sind. Buchhaltung zum Beispiel, es gibt seit 250 Jahren und das hat sich nie mehr geändert. Seit 250 Jahren, da musst du nicht mit vielen Leuten reden. Ja, da kannst du einfach machen das und sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt kannst du es buchen, oder? Ja. Und so mit den 90er haben wir angefangen, die Prozesse und Sachen digitalisieren, wo man einfach nicht so klar sind, wie das geht, oder? Und dann musst du competitive Pull and Push kombinieren. Da musst du immer sagen, wie wäre es, wenn wir das würden machen? Das geht gar nicht, ist viel zu teuer oder ist zu kompliziert, Technologie ist noch nicht reif. Wenn wir es so würden machen, geht es dann. Da haben wir wieder eine technische Idee und sagen, da gibt's AI, schau mal, was mit dem kannst du machen. Das ist ein Hin und Her, oder?
Ja.
Und du musst das heute gleichzeitig machen und iterativ. Du kannst nicht mehr sequenziell sagen, ich will nach Deutschland expandieren, schreib mir ein Programm dazu, das mir hilft, das zu machen, oder?
Jawohl,
das geht nicht. Du musst, und darum nimmt einfach Komplexität zu. Methodik, die wir haben, oder, entwickelt sich Schritt für Schritt, also so Enterprise Architecture Modell und so. Das muss man einfach alles zuerst mal lernen, bevor man da produktiv umgehen kann.
Setzt das nicht auch voraus, dass der Softwareentwickler nicht nur kann Software entwickeln kann, sondern vor allem eben auch muss lernen und verstehen, was soll er eigentlich da digitalisieren, oder? Möglicherweise sogar noch besser wie sein eigener Kunde.
Ich glaube, das ist unsere Chancen in dieser Region, wo wir tätig sind, wo wir so nahe an den Firmen sind, wo entscheiden über Sachen, die im Weltmarkt passieren, oder? Dass wir können Softwareentwicklerinnen und Entwickler haben, die etwas verstehen vom Geschäft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in Zukunft für alle Firmen, die jetzt auf der Anbieterseite sind. Einfach Software entwickeln auf Zuruf und der Kunde beschreibt mir, was er will. Die Zeit ist, die läuft aus.
Ja.
Du willst Leute haben, die Software entwickeln, die dein Geschäft kennen, die du nicht zuerst noch erklären musst und die dann auch zumal noch eine gute Idee haben, oder? Geschäftliche. Und das sehen wir heute schon, dass es eine Spezialisierung gibt auf die Branche, auf die, nicht nur Branche, sondern auch Funktionen, oder? Du bringst Firmen, die 20 Jahre Erfahrung haben, zum Beispiel im Verkaufsprozess digitalisieren, CRM, oder? Die holst du nicht mehr einfach so schnell ein, oder? Weil da ist viel implizites Know-how. Und zunehmend fangen die Firmen ja auch, sage ich, tu dir nicht einfach eine Software herstellen, sondern ich tu eigentlich auch zeigen, was ist ein guter Verkaufsprozess, oder?
Also, wir laufen nach wie vor immer noch, vor allem Individualsoftwarefirmen über den Weg, wo sagen, der Kunde sagt uns schon, was wir machen müssen. Wir kommen mit der Spezifikation über ein Lastenheft, ein whatever, oder? Wenn wir Scrum machen, dann tut er uns halt auch alle Wochen oder alle zwei Wochen sagen, was er gerne hätte. Und wir machen einfach das, was er gerne möchte, fertig. Die haben keine Zukunft,
Ich glaube nicht, das funktioniert Du hast gefragt, weißt, sind die Erwartungen am richtigen Ort, oder?
Ja.
Und ich glaube, wirklich zufrieden und die Erwartungen werden erfüllt, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, wo einfach sagt, ja, ich weiss, wie das läuft in dieser Branche. Und da
oder ich bin mindestens bereit, da mich hinzudiggern, oder? Und das so zu verstehen, dass ich kann sagen, ich kann mit dir auf Augenhöhe über das reden, oder?
Und umgekehrt übrigens auch, oder? Die Auftraggeber, wo nicht die Erfahrung haben, dass man eben mit einer Dienstleistung zu tun hat und und die Iteration muss stattfinden, sondern wo immer das Gefühl haben, ja, wir tun dann mit dem Steuerungsausschuss entscheiden, ob es jetzt so oder so weitergeht. Und der Steuerungsausschuss kümmert sich alle zwei Monate mal um das Projekt für eine halbe Stunde, oder?
Habe ich gerade sagen, ja, für eine Stunde.
Dort ist, sagen wir mal, wenn er Steuerungsausschuss heisst, dann müssen wir wirklich steuern, sonst sind er nur Ausschuss. Und zum Steuern müsst ihr verstehen, wie das Vehikel Software, wie das funktioniert. Das ist ein Organismus, oder, wo anders tickt als ein Haus oder ein Stuhl oder ein Tisch, oder? Und das muss irgendwie, also, auch dort haben wir nur eine Chance, wenn wir Leute haben, wo sich das gern antun, zu verstehen, wie das Wesen Software funktioniert, ja.
Da, wo du jetzt gesagt hast, dass du nicht goldige Einrahmen, hängt das bei mir an die Wand. Also ich brauche es nicht mehr, weil ich sehe das genauso, oder? Aber ich nehme es dann vielleicht mal gelegentlich bei meinem oder anderen Projekt mit. Also ich erlaube mir dann, das zu zitieren, Pascal. Weil deine Rede, ja, ganz, ganz klar. Das trifft im Übrigen nicht nur auf Software zu, das trifft im ganzen IT-Umfeld zu. Also auch bei den Infrastrukturen geht es um genau die gleichen Geschichten, oder? Also da, wo wir jetzt so ein besprochen haben, wo wir darüber geredet haben, das sind auch so Themen, die euch in euren Projekten begegnen.
Genau, oder? Und darum haben wir eigentlich von der Idee her, von der Philosophie her, unsere Werte sind, wir machen es gemeinschaftlich, wir sind entdeckerisch, du willst lernen, wir sind wirkungsorientiert, du willst etwas auf den Boden bringen und wir sind unabhängig, oder? Wir machen nicht jeden Blödsinn.
Puristisch. Was wäre ein Blödsinn beispielsweise? Gib mir noch ein Beispiel.
Ja, eben, ich kann jetzt der erwähnten Verwaltung helfen, die Ausschreibung zu machen und dann einen Vertrag zu gestalten, wo sicher ist, Verderben führt, oder? Sagen, nein, das machen wir nicht, oder?
Okay, gut.
Ich sage dann puristische Beratung, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen haben immer das Recht zu sagen, das, was da passiert, das finde ich blöd. He? Und dann schauen wir das an und reflektieren mit allen Erfahrungen, die wir da haben und es dann mit dem Kunden diskutieren und sagen, jetzt gehen wir den Weg und sonst lassen wir es lieber sein, weil wir wollen nicht Teil von Unsinn sein.
Und die werden dann nicht ständig auf Insta-IT lesen, da ist das Projekt gerade baden gegangen, Beratungspartner 7 und Partner gesehen, oder?
Das natürlich schon sowieso nicht, ja. Aber auch wirklich, es ist auch einfach gesund. Weißt du, wenn du zu viele so Projekte steckst, wo eigentlich alle dort sitzen und wissen, das ist ein Blödsinn, was wir da machen, aber jetzt muss ich halt noch den Bericht fertig schreiben, weil es steht im Projekthandbuch, dass der muss gemacht werden, dann werden die Leute nicht gerade sofort krank, aber einfach unglücklich, oder? Das macht keinen Sinn, ja.
Ist das jetzt auch möglicherweise ein Differenzierungsfaktor jetzt von deinem Beratungsunternehmen im Vergleich zu anderen grösseren, wo du gerade schilderst?
Also, weißt du, wenn wir das auf den Boden bringen, ist es ein Differenzierungsfaktor. Ich glaube nicht, dass es viele Firmen gibt, die sagen, sie machen das nicht, oder?
Genau.
Aber darum ist die Frage, schaffen wir es? Schaffen wir es, das auf den Boden zu bringen? Und da muss ich eigentlich fast meine Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiter fragen und nicht mich. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, ich kämpfe dafür, ja. Aber.
Ja, gut, es ist wohl Zeit oder andere schon gelegentlich mal eskalieren bei dir, oder?
Ja.
Jetzt, wenn du von Umsetzung redest, hast du jetzt auch wieder von Umsetzung geredet. Also, ich mache eine Beratung und dann irgendwann einmal, nicht immer, aber sehr oft vermutlich, muss irgendetwas umgesetzt werden, sprich, es muss eine Software gebaut werden, muss eine Software eingeführt werden, was auch immer. Gleichzeitig hast du gesagt, einer von euren Werten ist klar Unabhängigkeit. Wie gehen die mit dem um? Also, wie funktioniert denn das nachher? Wie kommt es zu der Umsetzung? Wer macht die?
Dann hast du immer ein multidisziplinäres Projekt. Da gibt's Infrastrukturler, da gibt's Softwareentwicklerinnen oder Softwareentwickler, da gibt's Change Management, da gibt's die Ökonomie versuchen im Griff zu haben, oder? Haben wir den Businessplan im Griff? Passiert das, was wir erwartet haben?
Ja.
Und da gibt's Sachen zu organisieren, zu rekrutieren, Teambuilding zu machen und so. Und wir machen eigentlich alles, außer das, was die Technologieentwicklung betrifft. Dort sind dann Softwareentwicklungsunternehmen, die IT-Firmen am Ball. Mhm. Und das langen wir nicht an, oder? Wir haben noch so eine Spezialaktivität, mit den Software-Code-Analysen machen, schauen, was ist die Qualität von dem, was geliefert wird. Wir machen auch Testing und solche Sachen. Aber wir sind in dem Sinne immer auf der Trainerbank am Spielfeldrand. Wenn es dann um Programmierung geht und ums Installieren, wir sind mitten im Spielfeld, wenn es ums Organisieren und ums Führen und so geht. Ja. Mhm. Und das unabhängig im Sinn von, wir verdienen nicht Geld mit Software installieren und entwickeln.
Mhm.
Manchmal gibt es so Kickback-Vereinbarungen, wo Firmen haben, die machen das einfach. Da können wir gar nicht Nein sagen. Und dann tun wir das am Kunden weitergeben in Form von Arbeitszeit von uns.
Aha,
oder in Form
okay,
von Geld.
Ja.
Oder?
Du hast gesagt, am Anfang, wo du dich vorgestellt hast, du bist jetzt 55, ja? Ja, du hast auch schon langsam aber sicher mal vielleicht einen anderen Lebensabschnitt im Blick. Ich weiß es nicht, ich tue das jetzt mal ein bisschen unterstellen, oder? Wie sieht es aus mit der Nachfolge von deinem Lebenswerk?
Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich, wenn wir in die Zukunft schauen, in die nähere Zukunft schauen, das Nachfolge, Nachfolge vor uns. Und meine Absicht war es immer, das Unternehmen weiterzugeben an die nächste Generation innerhalb der Firma. Und ich habe übrigens schon weniger als 50% Beteiligung. Das ist ein zündender Moment gewesen, wo ich quasi auf 49% gefallen bin.
Okay, ja,
dann haben es mal mehr Leute glaubt, dass man es ernst ist mit dem Weitergeben, wie solange ich
das
noch
glaube, ja,
zum Anschein ein paar Leute beteiligen kann. Aber es war immer meine Absicht gewesen, das weiterzugeben innerhalb der Firma. Der Generationenwechsel ist jetzt im Gang und wir haben jetzt schon drei jüngere Beteiligte, die auch Team führen, die Umsatz machen, die ein wesentliches Geschäft treiben. Und ich hoffe, das gelingt. Oder? Ich habe viel Dienstleistungsfirmen erlebt, wo dann so der Gründer und Eigentümer oder die Eigentümerin so mit 64 gefunden hat, jetzt wäre es mal Zeit, oder? Und dann ist es zu spät.
Ja, und so eine Firma ist halt auch sehr stark jetzt durch den Gründer in dem Fall jetzt von dir geprägt. Das fährt schon beim Namen an und zieht sich dann vermutlich auch durch die ganze Kultur.
Und da ist mein Einfluss wesentlich kleiner als in den ersten 15 Jahren. Ich habe dann mal gesagt, schau, was ich dieser Firma zu sagen habe, das hat sie gehört. Das, was sie wollte hören, hat sie aufgenommen. Und es nützt nichts, wenn ich es jetzt einfach nochmal 10 oder 20 Jahre erzähle, weil das gehört sie nicht, das, was sie nicht will hören, oder? Und seitdem bin ich auch nicht mehr Mitglied von der operativen Geschäftsleitung, sondern das habe ich übergeben. Und die Leute, die jetzt in der Geschäftsleitung sind, der Luigi Caracciolo, der Norman Briner, der Laurin Bertozzi, der Dominik Strub, die prägen Prozess, die prägen Kultur in einem Sinn, wie ich es gut finde, aber nicht hätte so können, oder? Und das ist für mich ein Erfolg, dass das
absolut
gelungen ist.
Ja, ja, die Zeiten haben sich ja verändert, oder? Das Umfeld. Ich sage auch immer, dieses Unternehmen ist seinen, oder? Aber es ist ja nicht es schwebt nicht im luftleeren Raum. Es ist in einem Umfeld eingebettet. Und dort passiert auch etwas, und zwar ständig. Also, da muss man sich entsprechend anpassen.
Da musst du am Ball bleiben, oder? Meine Generation ist zum Teil schon noch in Entscheidungspositionen auf der Kundenseite, aber nicht mehr in der operativen Umsetzung. Und wenn ich so die Teams anschaue, die da miteinander zusammenarbeiten, und ich sage, komm, ich will da wieder mal mitschaffen, dann merke ich schon, das ist ein bisschen Fremdkörper, oder? Das ist so ein bisschen der.
Aber bist du noch in Projekten involviert zum Teil?
Ja, ich führe sogar selber Projekte. Manchmal auch ganz Sachen, wo man so von außen findet, aber warum machst du das jetzt noch? Weil ich einfach mega Freude habe daran, irgendwie nah am Ball zu sein. Ja. Und dann lasse ich mich auch noch immer wieder auf Projekte, wieder mal eine ERP-Evaluation machen oder eine Strategieentwicklung für einen Energieversorger mache ich gerade und so. Also, mache ich sehr gerne. Ja.
Jetzt, es gibt ja auch grosse Beratungsunternehmen, die vor allem auch international, weltweit tätig sind, Accenture und Konsorten, you name it, wo auch sehr stark im Bereich digitale Transformation und so weiter, das alles, also wie Sie sagen, von A bis Z beherrschen, riesige Teams und. Wieso ist es euch gelungen, trotzdem neben dieser sehr starken, dem starken Druck, sage ich mal, erfolgreich zu sein in eurer, sage ich mal, in eurer Welt, in eurer Nische da?
Weißt du, es liegt einfach wahnsinnig viel an den Menschen, oder? Und die müssen gerne zusammenarbeiten und dann machen sie es, oder? Und ich glaube, das ist irgendwie der Erfolgsfaktor, dass wir kämpfen darum, tun alles dafür, dass die Leute, die wir da haben, gerne miteinander zusammenarbeiten, sich freuen, sich zu sehen. Übrigens, wir haben die Büroinfrastruktur ausgebaut während Corona und jetzt nach Corona. Wir sind ein bisschen seltener beim Kunden, weil die sagen, ja, wir können auch Videokonferencing machen.
Klar, ja.
Oder es geht. He? Früher haben sie gesagt, ja, geht gar nicht.
Ja, logisch.
Wäre früher schon gegangen, aber nebenbei gesagt. Und jetzt machen die das immer mehr. Also haben wir eigentlich immer weniger Zeit beim Kunden und die Leute kommen ins Büro, bis sie sich sehen wollen. Und solange die ins Büro kommen, weil sie sich sehen, weil sie gerne miteinander zusammenarbeiten, ist es super. Das ist der Erfolgsfaktor, oder? Wir machen gerne Sachen miteinander. Wir lösen gerne Probleme. Wir flicken gerne kaputte Sachen, entwickeln neue Ideen, oder? Und dann machen wir das mit den Kunden zusammen, mit gemischten Teams. Wir haben auch Kunden, die zu uns kommen, arbeiten. Und das ist nicht Sitzungen, sondern dann sind die einfach da und dann hockst du nebeneinander und jeder haben sie im Computer und dann kannst du noch schnell miteinander Pause machen und so. Und zunehmend hast du ja dann auch das Material vor dir, oder? Früher hast du nicht gesehen, was der eine das im Computer macht und der andere an seinem. Aber heute schaffst du ja am gleichen Pfeil miteinander. Also natürlich, aber trotzdem werden wir am gleichen Ort sein miteinander, weil es einfach Spass macht, oder?
Schwitzig, ja.
Und das, ich glaube, das ist mega wichtig, oder? Also, wenn wir nur noch schaffen, um etwas zu erledigen, dann ist die Welt nicht mehr schön.
Das ist nicht deine Welt, oder? Nein. Und die von deinem Unternehmen, ja.
Nein, wir gehen arbeiten, wie man es lässig findet und nicht, wie man es erledigt haben, dass man nachher etwas machen könnte, wo mehr Spass macht.
Also du hast dir eigentlich deine eigene Spielwiese gemacht, oder? Und hast dann so Leute gesucht, die auch gerne Spielwiese haben, jetzt tun wir zusammen spielen den ganzen Tag.
Ja, jetzt fast ein bisschen. Fast ein bisschen.
Ja, jetzt nicht despektierlich gemeint, natürlich, oder?
Ja, ich finde schon. Und es klingt auch nicht immer. Weißt du, es gibt auch Leute, die zu uns kommen, in der Erwartung, oh, das ist on the edge und das ist eine führende Beratungsfirma, wo interessante Projekte macht, oder? Und dann findet es raus, du, aber du musst im Fall mit Menschen reden. Und das ist, oder? Also, es ist nicht einfach nur Technologie und nur rational. Da gibt's auch noch Menschen und die sind manchmal müde und manchmal ist es Wüstwetter und so, oder? Und dann findet die, ich gehe jetzt wieder irgendwie in einen Betrieb, der viel rationaler funktioniert, wo du einfach kannst deinen Job machen und am Abend um 5 Uhr kannst die Tür schliessen und heimgehen, oder? Bei uns machen die Leute nicht Überstunden, wie das bei den Big Five ist, weißt du, wo die Jungen eigentlich eingeholt werden, um einfach so richtig mal geknettet zu werden und so. Es geht bei uns nicht um Bolzen, oder? Es geht wirklich darum, in dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht, eigentlich mit Leidenschaft dabei zu sein. Und das führt dann schon manchmal zu einer extra Meile, oder? Das ist schon so.
Gibt es auch Situationen, wo wir jetzt im Pitch sind, bei einem Kunden, einem Projekt, einem potenziellen, wo andere, grössere Unternehmensberater, Digitalberater dabei sind? Und was sind die Gründe, warum der Kunde sagt, wir wollen das lieber mit Cyber und Partner machen?
Also wenn man den Kunden schon kennt, dann ist es eigentlich der Faktor, dass es vorwärts geht. Das ist so die häufigste, manchmal machen wir so Befragungen von Kunden, meistens über eine Vertrauensperson außerhalb. Dann ist eigentlich die Rückmeldung, schau, wenn seit die da sind, geht es einfach vorwärts. Oder? Mhm. Und das ist auch so schwierig überzubringen, wenn man einen Pitch macht, dann musst du da die formalen Kriterien erfüllen und so. Und da gewinnen wir eigentlich häufiger, als es uns nachher gelingt, das auch auszuschöpfen. Gerade so bei diesen öffentlichen Ausschreibungen, wir haben Rahmenverträge, ohne Ende. Also wirklich ganz viele Rahmenverträge. Mhm. Aber nachher das zu schaffen, dann herzugehen und sinnvolle Projekte zu gestalten, dort fehlt uns immer Kapazität, oder? Das können nicht so viele Leute. Mhm. Und darum, wenn du fragst, im Pitch, da hat's Firmen, die grösser sind, die dann spezialisierte Leute haben, die nichts anderes machen, als auf der Kundenseite gehen, Leute kennenlernen, gehen entdecken, was sind jetzt die konkreten Bedürfnisse, was müssen wir jetzt morgen machen, da sind wir etwa die ein bisschen unterlegen.
Und das in hochglanzpolierte PowerPoint-Folie umzumünzen.
Wo das super machen. Ich meine, du musst dich auch kümmern darum. Und manchmal haben wir ein internes Gespräch und sagen, wie können wir schneller wachsen? Und sagen, ja, eigentlich in dem, dass wir mehr Aufmerksamkeit dort haben, wo wir noch kein Projekt haben. Und dann ist das die übliche Ambivalenz, oder? Wie viel Zeit investiere ich ins Weiterentwickeln und wie viel Zeit investiere ich auf ein Mandat, das schon läuft. Und schön ist, dass wir mittlerweile zu fast, ja, sind wahrscheinlich etwa 70% vom Umsatz, den wir eigentlich recurring machen mit Kunden, wo wir immer wieder zusammenarbeiten, ja. Oder? Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass wir viel Zeit dort investieren, ja. Aber auch dort könnten wir noch mehr. Wir haben ganz viele Kunden, wo es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Hätten wir mehr Zeit, uns darum zu kümmern, oder?
Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, schneller wachsen, so in einem Nebensatz. Ist das ein Ziel für euch?
Es war mal ein Ziel gewesen, zu wachsen. Mittlerweile ist es eine Ambition und ein Resultat, das aus dem resultiert, wo ich bis jetzt, glaube ich, hätte beschreiben dürfen, wer wir sind, was wir machen und so. Und wenn wir es gut machen, dann resultiert auch
logisch, ein Wachstum daraus. Logisch, Erfolg daraus, ja.
Und von dem her ist es eine Ambition, aber es ist nicht mehr ein Ziel im Sinn von, ja, jetzt haben wir es nicht geschafft und nächstes Jahr sollten wir es aber schaffen, oder? Sondern dann schaffen wir an dem, wo uns wichtig ist und wenn dann Wachstum daraus resultiert, dann sind wir froh, ja. Ein bisschen wachsen muss, oder? Es ist Schrumpf.
Das ist richtig, ja. Das sage ich auch immer, ja. Du beschreibst das sehr gut, ja. Vielleicht jetzt am Schluss noch, was würdest du sagen, was sind so bei euch jetzt, euch Geschäft und dann zusammen mit euren Kunden, was sind so die grössten Engpässe oder Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt?
Das ist in so einer Firma, die von den Menschen lebt, natürlich schon auch von den Verfahren und so, aber vor allem von den Menschen lebt, hast du immer 5 Bälle in der Luft. Und die jetzt jonglieren, ist eigentlich die ganze Challenge. Und jetzt kannst du nicht 6, das geht nicht. Du musst 5 lange. Okay.
Ist das eine absolute Größe, das 5?
Es ist ein symbolisch Ausdruck, okay. Dass es irgendeine Grenze hat, oder?
Also, die hat es 100%, ja.
Und darum geht es wie nicht schneller, oder? Wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir andere Firmen sollen übernehmen, ob wir Nachfolge sollen machen von anderen Firmen. Da könnte sein, dass das ist das Potenzial, oder? Dann kannst schauen, ob du ganze Teams kannst übernehmen von anderen, wo es vielleicht gerade im Moment nicht so gut läuft. Der Engpass ist wirklich eigentlich die Verschmelzung von den Leuten ins Team. Die geht einfach nicht so schnell. Und ich denke, ich glaube, wir sind wirklich eine ausgeprägte Teamworking Company. Mhm.
Vermutlich kann man die Verschmelzung auch nicht beliebig abkürzen, oder? Die braucht eine gewisse Zeit.
Die braucht Zeit, oder? Und dann hast du einfach auch einen Churn. Ich meine, Leute, die während dem Studium zu uns kommen, arbeiten, die sollen dann auch wieder mal gehen. Das macht nicht Sinn, dass die das ganze Leben da verbringen. Und dann hast du auch einfach einen Churn, oder? Das heisst, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir doppelt so viele Leute anstellen, wie wir wachsen wollen. Und das ist schon mal anstrengend, oder? Der Engpass ist dort. Es gibt schon immer wieder Leute bei, die sagen, ja, Nachfrage ist auch nicht immer dort, wo sie soll sein und so. Aber ich glaube, wir sind so ein Kraken auf dem Ozean. Und ob die, wo wir auf dieser Welle sind, oben oder unten, das spielt eigentlich für unseren Zustand nicht so eine grosse Rolle.
Gut, bei einem Anteil von 70% wiederkehrenden Einnahmen hast du da sehr viel abgefedert, natürlich. Oder. Super. Pascal, vielen herzlichen Dank. Ist jetzt mal wieder ein Erfolg gewesen, nicht mit einem IT-Software-Unternehmer, aber mit einem, wo sie sehr gut kennt. Und wo er im einen oder anderen Punkt ein bisschen die Levite gelesen hat. Das finde ich gut. Das habe ich auch erwartet so. Das ist sehr wichtig. Du hast ja nichts gesagt, was ihr nicht wüsstet. Aber anyway, es muss auch mal noch ein dritten, ein vierten und ein fünften sagen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also nochmal besten Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg und vor allem dann auch bei der Nachfolge.
Ich danke dir vielmals und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.